I Feel You, ein Psychologie-Podcast des Reflect. Das Leben ist kompliziert genug.
RefLab. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Jana Horstmann und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter um den Tod und zwar ganz konkret darum, ob wir eigentlich Angst haben davor zu sterben und wie sich der Tod wohl eigentlich vielleicht anfühlt. Oder wie es sich anfühlt, mit dem Tod konfrontiert zu werden, wenn eine geliebte Person stirbt und wir einer Trauerfeier beiwohnen müssen, wenn wir face-to-face mit dem ganz anderen konfrontiert werden. Ich habe heute zum ersten Mal zwei Gästinnen, und zwar sind es Emilia Hanke und Maike Barnahl. Emilia Hanke hat für das Werk Kirche im Dialog der Nordkirche gearbeitet, hat Philosophie und Theologie studiert, ist Pastorin und leitet aktuell das Ausbildungsseminar für PastorInnen der Nordkirche, das Predigerseminar. Maike Barnahl ist auch Pastorin, arbeitet ebenfalls in der Nordkirche und zwar bei St. Moment, einer Ritualagentur, die sich auf Taufen, Trauerfeiern und Trauung spezialisiert hat. Wir reden darüber, wie der Tod sich für uns anfühlt, wann wir eigentlich in unserem Leben so direkt face-to-face mit dem Tod konfrontiert waren, welche Gefühle der bei uns ausgelöst hat und ob wir eigentlich lieber mit einer Urne oder in einem Sarg bestattet werden wollen oder irgendwie ganz anders. Wir sind nachdenklich geworden in diesem Gespräch und auch sehr persönlich erzählen unsere Geschichten mit dem Tod und ja, spüren diesem ganz anderen, dem, was uns fasziniert, uns aber auch vielleicht ein bisschen Angst macht, ein bisschen nach in diesem Gespräch, in dieser neuesten Folge von I Feel You. Ich habe mich nicht nur mit Emilia und Maike über den Tod unterhalten, sondern ich habe auch euch Fragen gestellt, und zwar bei Instagram. Hast du Angst vor dem Tod? 49% von euch sagen nein, 23% sagen nein, aber vor dem Sterben, also vor dem Prozess ist einigen bang und 28% von euch sagen ja. Doch, das macht mir ganz schön Sorgen, was da irgendwie irgendwann auf mich zukommen wird. Ich habe euch gefragt, wie ihr bestattet werden möchtet. Und das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Eine große Tendenz von oder viele von euch liebäugeln mit dem Friedwald. Das heißt, man wird vorher kremiert und dann wird eine Urne unter einem Baum oder bei einem Baum beigesetzt. Immer noch 15% sagen ganz klassische Erdbestattung mit einem Sarg. 6% sagen, ein Gemeinschaftsgrab, ich möchte gerne da bestattet werden, wo schon Verwandte, meine Eltern, meine Liebsten, teilweise auch das eigene verstorbene Kind liegt. 12% sagen eine Seebestattung oder also kremiert werden und dass dann die Urne im Meer bzw. die Asche im Meer versenkt wird. 9% ist es tatsächlich egal oder auch einige, die gesagt haben, so wie es die Hinterbliebenen brauchen und auch sehr schön, in einem Sarg mit Feuerwehrspalier an einem Donnerstag im Frühling. Das ist auch eine schöne Form, bestattet zu werden. Ganz neu mit dabei eine Reerdigung. Das ist eine Form von Bestattung oder Beerdigung, bei der der Körper 40 Tage lang in einen Erdsarg gelegt wird, bis der Körper verwest ist. Und die Erde wird dann, oder der Körper wird dann zur Erde und die Erde wird dann eben reerdigt. Die dritte Frage, was brauchst du, um Abschied nehmen zu können? Ganz viele von euch haben gesagt, Zeit, ganz wichtig ist Zeit und auch irgendeine Form von Ritualen und Ruhe, Stille und Menschen, mit denen man darüber reden kann, was passiert ist. Das ist auch ganz vielen von euch wichtig. Noch genannt wurde die Natur, die Klarheit, dass Beziehungen versöhnt sind und dass man irgendwie auch etwas hat, woran man sich festhalten kann, also Glauben zum Beispiel. Und dann habe ich euch noch gefragt, wie sich Trauer für euch anfühlt. Da gab es ganz unterschiedliche Antworten. Einmal sowas wie schwer, lähmend, ohnmächtig, atemlos oder fühlt sich an wie in Atemnot, beklemmend. Dann aber auch der Gedanke, dass Trauer immer in Wellen kommt wie das Meer und dass Trauer auch was total Ruhiges hat oder auch was Schönes und mir Trauer auch bewusst macht, was ich verloren habe. Also mir den Wert dessen, was nicht mehr da ist, auch nochmal aufzeigt. Dann aber auch sowas wie Verzweiflung und Wut und Starre. Jemand von euch hat geschrieben, wie ein dunkler Ballon, der hart und schwer auf dem Bauch liegt. Wie ein tiefes Loch. Und einige haben auch geschrieben, in der Trauer fühle ich mich trotzdem von Gott getragen. Das ist das, was ihr geantwortet habt. Euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Emilia, hallo liebe Maike, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr.
Hallo liebe Jana.
Ich freue mich auch.
Ich starte meinen Podcast ja immer mit der Frage, wie es meinen GesprächspartnerInnen geht. In diesem Sinne, wie geht's dir, Emilia?
Och, ich bin ein bisschen müde. Das war ein langer Tag. Aber ich bin auch zufrieden mit dem, was heute war. Und das ist ein gutes Gefühl. Früher dachte ich immer, zufrieden, das sagen nur alte Menschen, dass sie zufrieden sind. Aber je länger ich doch darüber nachdenke, desto besser finde ich es eigentlich, zufrieden zu sein. Weil das bedeutet ja, dass man im Einklang mit dem ist, was der Tag gebracht hat, dass der Tag sich gelohnt hat, dass man im Gleichgewicht ist. Und irgendwie steckt ja auch was ziemlich Schönes da drin, nämlich wie so eine Art Friede am Abend, ne? Und irgendwie sind wir dabei ja auch schon ein bisschen beim Thema.
Maike, wie geht's dir?
Ich bin auch ein bisschen geschafft und müde, aber gleichzeitig auch so ein bisschen aufgekratzt, weil ich einen ganz vollen, aber schön vollen Tag hatte. Gleichzeitig, weil es so viel war, merke ich jetzt, dass ich auch ein bisschen müde bin, aber ich freue mich trotzdem hier zu sein.
Voll schön. Ich freue mich auch sehr, mit euch hier zu sein. Mir geht's, glaube ich, ganz ähnlich. Hatte auch einen vollen Tag, aber bin jetzt auch ganz froh und ganz dankbar, dass wir miteinander sprechen können. Emilia hat das ja schon angekündigt. Es geht wieder um das Thema Tod. Ich habe in meinen letzten Gesprächen schon über das Thema mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen und freue mich, heute mit euch ein bisschen darüber zu reden. Maike, wie häufig bist du dem Tod in deinem Leben schon begegnet?
Oh, auf ganz unterschiedliche Weise schon ziemlich häufig. Also zum einen war sehr eindrücklich für mich, als meine Großeltern innerhalb weniger Tage starben. Das war für mich so die dichteste Begegnung mit dem Tod von Menschen, die mir sehr, sehr nahe standen. Ich muss dazu sagen, dass ich einen Teil meines Lebens auch bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Hatte nicht so eine leichte Kindheit, auch mit Gewalt geprägt. Und so waren meine Großeltern so ein Anker für mich. Und da war es einfach unfassbar dicht aufeinander. Die sind innerhalb von 6 Tagen gestorben. Und das, glaube ich, war so die krasseste Erfahrung. Beruflich habe ich mit dem Tod ja auch häufiger zu tun, wenn ich Menschen begleite und bestatte. Ja, das sind für mich so die häufigsten Berührungspunkte.
Emilia, wie ist es bei dir? Wie häufig bist du dem Tod schon begegnet?
Also, so wie Maike bin ich ja auch Pastorin. Da hat es natürlich einerseits die berufliche Ebene, aber im Privaten würde ich sagen, gibt's so 3 besondere Begegnungen. Das erste, wo ich so mit dabei war, war mein Großvater. Da war es ein Sterben nach langem Alter und so ein bisschen mitbekommen, wie er, der eigentlich Naturwissenschaftler war, durch und durch dann am Sterbebett immer von Engeln geredet hat oder gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das Wort Engeln gesagt hat, sondern so von so viel Licht, was da wäre und dass er sich nicht orten könnte. Es sei so hell. Und das hat mich sehr berührt, dass diese Bilder von Licht auch so in seine Seele gedrungen sind. Das sind ja so ein bisschen die Bilder, die auch Elisabeth Kübler-Ross so überliefert hat von Leuten mit Nahtoderfahrung. Das hat mich schon als junges Mädchen sehr getröstet, dass also auch mein naturwissenschaftlicher Großvater irgendwie sowas erlebt. Und dann, als ich 21 war, starb mein Vater sehr plötzlich. Da war es für mich sehr besonders, dass der starb im Krankenhaus, weil die Geräte dann irgendwann ausgeschaltet worden sind, weil er eben hirntot war. Und Dann haben sie ihn dort aufgebahrt im Krankenhaus in so einem kleinen Zimmer ganz unten im Keller. Das war auch, ne, 2008 war das, da war man auch noch nicht so ganz so weit mit, wie die Räume in Krankenhäusern ausgestattet sind. Ne? Man hatte sozusagen gerade so ein Zimmer. Und ich weiß noch, dieser Moment, als diese schwere Tür, die sozusagen so schwer wie diese Kellertüren immer sind, als ich die aufmachte, ich hatte wirklich Angst, in den Raum zu gehen, weil ich Angst hatte vor meinen eigenen Gefühlen und weil ich Angst hatte, da vor dem Tod zu begegnen, weil ich so nah, ne, und so konfrontativ dem Tod noch nicht begegnet war. Und ich erinnere mich eben, dass er dort sehr still lag und dass ich gespürt habe, dass da eine heilige Sphäre sozusagen vor mir ist und dass ich, ne, mit Respekt dieser heiligen Sphäre, in der er ist, begegne, und hatte im Gegensatz zu anderen Familienangehörigen, die ein großes Bedürfnis hatten, ihn so anzufassen und zu liebkosen und ihm Gegenstände sozusagen an sein Bett zu legen oder ihm noch eine bestimmte Musik vorzuspielen, merkte ich, dass das in mir gar nicht so war, sondern ich ganz tastend, ganz vorsichtig da saß und ihn so anschaute und merkte, er hat einen Gesichtsausdruck, den ich vielleicht mal geahnt habe oder schon mir mal flüchtig begegnet ist, aber der etwas ganz Ureigenes von ihm zum Ausdruck bringt, den, das ich so noch nie gesehen hatte. Und das war für mich, wie soll man sagen, eine heilige Begegnung, also eine Begegnung, die man überhaupt nicht, über die man nicht verfügen kann, bei der man nicht weiß, was in einem passiert. Man weiß nicht, wie man sich verhält. Ne? Sozusagen, es ist einfach immer wieder irgendwie eine Stunde Null, so, ne? Und genau, ich kann, gibt noch ein paar mehr Begegnungen, aber das kann ich ja an anderer Stelle noch erzählen.
Inwieweit würdet ihr sagen, dass euch diese Begegnungen geprägt haben? Es gibt ja ganz viele Menschen, die unglaublich Angst vor dem Tod haben und unglaublich, ja, an dem Leben festhalten wollen, beziehungsweise irgendwie Angst haben vor dem, was da irgendwann auf uns zukommt. Wie ist das bei euch, Emilia?
Oh, ich habe schon Angst vor dem Tod. Also ich war neulich mal in einer Ausstellung in Berlin, wo die in so einer kleinen Kabine simuliert haben, wie es ist zu sterben. Also was passiert in meinem Körper? Wie ist dieser letzte Atemzug, und dass dabei eben nochmal Glückshormone ausgeschüttet werden, die einen sozusagen hinübertragen sollen. Und da saß ich also in dieser kleinen Kabine und mir wurde ganz bang zumute, als ich das hörte. Und ich glaube, das ging jedem, der in dieser Kabine ja, das ist sozusagen diese Stunde Null, von der ich gesprochen habe, gilt natürlich auch für einen selber. Man kann das nicht vorwegnehmen. Und diese Art von Ohnmacht, in die man reingeht, so ein bisschen vorgeprägt fand ich das, als ich mal in Vollnarkose gelegt worden bin im Krankenhaus. Also dieser Moment, wo klar ist, jetzt muss ich loslassen. Ich habe nichts unter Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was sie machen. Ich weiß nicht genau, ob ich aufwache, aber ich lass mich fallen, ja. Und ich hoffe darauf, dass es sozusagen ein Moment ist, in dem man ja noch bewusst sagen kann, ich lasse mich fallen. Ne? Ich habe Angst davor. Luther hat ja dieses Bild von diesem Geburtskanal geprägt, also zu sagen, sterben ist nochmal durch diesen engen Geburtskanal zu gehen, so wie wenn man geboren wird und nicht zu wissen, welche große Welt auf einen wartet. Aber man verlässt eben erstmal Vertrautes und Warmes, und ich habe nicht so sehr Angst vor dem Verlassen des Vertrauten und Warmen, und ich habe auch nicht so sehr Angst davor, in diese neue Welt zu kommen, aber ich habe doch Angst vor diesem engen, dunklen Geburtskanal. Das kann ich nicht leugnen.
Maike, wie ist es bei dir?
Ich kann da ganz gut anknüpfen, weil es mir auch so geht, dass ich vor diesem Prozess ganz schön Bammel habe, weil ich habe natürlich irgendwie so Wünsche. Ich wünsche mir, dass ich dann auch loslassen kann, dass ich mich dem anvertrauen kann, diesem Prozess. Aber ich habe schon auch Angst davor, was für Hürden da sind, wie schwer das sein wird, wie unberechenbar das einfach sein wird. Und ich würde sagen, ich habe weniger Angst vor dem Tod im Sinne von dem, was dann kommt, als vor dem dorthin gehen, also diesem Prozess darauf zu. Und ich habe darüber hinaus auch richtig Angst davor, Menschen zu verlieren, die mir total nahe stehen. Also meine Kinder zum Beispiel, die Vorstellung finde ich ganz furchtbar.
Ihr habt jetzt beide so das angesprochen oder das so differenziert zwischen dem Prozess und dem Tod dann letzten Endes, der uns dann nach dem Prozess des Sterbens begegnet, und habt auch beide diesen Aspekt erwähnt, dass es was Unberechenbares ist oder dieses Loslassen, dass dieses Loslassen ganz, ganz elementar ist für den Prozess des Sterbens oder für den Moment des Lebensendes. Ich frage mich dann immer, ob das so ein Trugschluss ist. Natürlich verändert sich da was Elementares am Ende und wir müssen alles loslassen. Und trotzdem denke ich mir doch, dass dieses die Kontrolle haben und dieses Verfügen über das eigene Leben wir uns manchmal auch nur bedingt vormachen, beziehungsweise dass dieser Prozess des Loslassens und des irgendwie sich von bestimmten Dingen verabschieden ja eigentlich ein Prozess ist, der unser ganzes Leben lang andauert und in dem Sinne sich vielleicht einfach nur kulminiert oder dann einfach sehr, sehr eng zusammenkommt und eben dann sich alles, was wir kennen, verändert und alles anders wird und alles, was menschlich ist, dann nicht mehr menschlich ist oder dann sich verwandelt. Aber dass dieser Prozess uns ja eigentlich schon unser Leben lang begleitet.
Ja, ich würde schon sagen, dass ich auch viele Tode in meinem Leben schon gestorben bin, kleine Tode, aber es ist nicht so ultimativ und ich weiß nicht genau, ob das eine Vorbereitung darauf ist. Im besten Falle ja, dass wir im Leben uns durch das, was wir durchmachen, was wir erleben, wo wir das Gefühl haben, es ist eine Form von Sterben oder von Tod, dass uns das hilft, wenn es dann wirklich an das ultimative Sterben geht. Aber ich weiß es nicht, weil ich kann es mir ja nicht vorstellen. So sehr ich mir versuche, es vorzustellen, weiß ich nicht, ob es nicht am Ende ganz anders ist.
Ja, das stimmt. Also manchmal denke ich auch, also wenn du die Frage so stellst, ne, gibt es auch Situationen im Leben, in denen man schon gestorben ist, würde ich für Maike sagen, ja, also mindestens eine kann ich mich schon erinnern. Das sind Trennungserfahrungen, wo etwas sicher stirbt. Also in dem Fall das Bild oder das Bild von sich selber vielleicht, was man hatte in einer Beziehung. Aber eben, ich zögere auch, weil ich es auch fast vermessen finde, zu sagen, das könne man vergleichen, ne, so, weil ich bleibe immer noch da, ne, sozusagen, man hat Mühe, sich zusammenzuraufen, sich wiederzufinden, die eigenen Stücke sozusagen zu kitten und irgendwie, ne, der Körper hält irgendwie die Seele zusammen, die vielleicht zusammengebrochen ist. Aber man bleibt dieses lebendige, organische System, das eben einfach wieder lernen muss, sozusagen auf andere zu reagieren, sich neu zu finden. Aber diese erstmal absolute Verhältnislosigkeit, die der Tod doch bringt, ist für mich schon noch was anderes. Ja?
Ich habe, als ich 11 Jahre alt war, einen schweren Verkehrsunfall gehabt und lag danach auch länger im Koma. Und ich kann mich nicht dran erinnern. Deswegen bin ich... Ja, weil neidisch ist das falsche Wort, aber ich bin fasziniert davon, wenn Menschen so Nahtoderfahrungen haben. Und ich kann es selber, obwohl ich in so einer Situation war, wo man das hätte haben können, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, wie das war. Ich weiß nicht mehr, wie das war, da auf der Straße zu liegen und nicht und es war unsicher, ob ich lebe oder sterbe. Und das hilft mir an der Stelle tatsächlich nicht. Und es gibt aber ja Menschen, die diese Erfahrung machen. Vielleicht hilft es denen dann tatsächlich, aber ich kann da leider nicht drauf zurückblicken.
Ihr habt es ja eben angesprochen, so diese kleinen Tode oder diese Momente, in denen man, oder denen irgendwas in einem stirbt oder irgendwas im Leben stirbt oder man sich von Dingen verabschieden muss. Ja, sicherlich ist es keine konkrete Vorbereitung, aber eben ein Üben, vielleicht ein Üben im Loslassen oder ein Üben im Veränderungen akzeptieren, so, weil das ist ja irgendwie auch permanent etwas, was uns begleitet, dass das Menschliche und dieses, das Fassbare, das Sinnliche auch immer davon begleitet ist, dass wir Veränderungen ausgesetzt sind, beziehungsweise unser Leben sich verändert und wir mit diesen Veränderungen irgendwie auch umgehen können müssen, sei es, dass uns das begegnet die Veränderung, manchmal eben im Tod von sehr, sehr geliebten Personen, als auch, wie gesagt, in kleinen Toden, die wir manchmal selber sterben, weil irgendwas in uns stirbt oder weil eine Veränderung in unserem Leben passiert, ein Bild von uns stirbt, wie du es ja schon gesagt hast, Emilia. Und ja, dass das eben in dem Sinne so kleine Tode sind, die irgendwie diese Veränderung, dieses Menschliche irgendwie im Kontext des Menschlichen die Veränderung vorwegnehmen, die irgendwann dann am Ende uns begegnen wird zu dem, was eben nicht mehr menschlich ist, zu dem, was nicht mehr lebendig ist und vielleicht auch nicht mehr sinnlich und erst recht nicht kognitiv fassbar ist. Also das ist ja vielleicht auch der Grund, weshalb uns der Tod so fasziniert oder wie du gesagt hast, Maike, die so Nahtoderfahrungen von Menschen. Wenn du sagst, dass du dich da nicht mehr dran erinnern kannst, aber das übt ja eine Faszination irgendwo auf uns aus, dass Menschen solche Erfahrungen machen und wir aber irgendwie, wenn wir die nicht selber machen, eben auch nicht drauf zugreifen können.
Ja, wir können sie uns erzählen lassen, ne? Und ich glaube, es ist natürlich nicht dasselbe, es diese Erfahrung selber machen, aber ich finde, es hilft schon, über solche Dinge zu sprechen oder zu lesen und davon zu hören, dass Menschen Erfahrung machen, weil es so ein kollektives Lernen ist. Also ich würde dir auch zustimmen, dass es so ist, dass wir im Leben, ich glaube schon, dass wir im Leben darauf vorbereitet werden, was da auf uns zukommt, so wenig wie wir es jetzt fassen können. Aber es hilft ja auch, nicht nur das eigene Leben als Resonanz zu benutzen oder als Erfahrungsraum zu benutzen, sondern auch miteinander darüber im Gespräch zu sein und oder eben von anderen zu lesen. Ne? Das ist ja noch ein bisschen mehr vermittelt, dass wir nicht im direkten Gespräch sind. Aber ich glaube schon, dass uns das auch hilft.
Ja, ich glaube manchmal, dass die menschliche Seele, ist ja so ähnlich wie bei Märchen und Geschichten, ne? Die hat ein tiefes Wissen um Dinge. Ich glaube, letztlich sind die Geschichten der Bibel auch solche Seelengeschichten, die sozusagen aus der Tiefe rausgespült werden, ne? Archaische Geschichten, die sozusagen tiefe Weisheiten gespeichert haben. Und so, glaube ich, ist es bei diesen Sachen auch. Also wenn Leute eine Geschichte, die einen anrührt über den Tod oder ein gutes Bild für den Tod gefunden haben. Oder manchmal, ich hatte das bei einer Frau, die ich beerdigt habe, die auf ihren eigenen Tod zugegangen ist. Und die habe ich dann gefragt, was glaubst du, wo bist du später? Und dann hat sie mit großer Bestimmtheit gesagt, das ist ein unendlicher Himmel und alles ist weiß und ich bin eine Wolke in dieser Unendlichkeit. Aber es war nicht der physische Himmel, der damit gemeint war, ne? Und das kam so unmittelbar, dass ich mich frage, woher kommt es, ne? Sozusagen, woher kommt es, dass Menschen sozusagen solche Vorstellungen auf die Zugriff haben? Und mich tröstet das auch. So würde ich würde sogar mit Trost verbinden, ne? Sagen, find's nicht nur interessant, sondern es tröstet mich, dass offenbar sowas in unsere Seele gelegt ist. Und Stichwort Geburtskanal. Vielleicht ist es auch ein tiefes Wissen, was sozusagen von dieser ersten Geburt kommt, ne? Aus der wir also in diese Welt hineingeboren werden. Und dann eben in diese nächste Welt sozusagen nochmal hinausgetragen werden. Ja.
Hast du Angst vor dem Tod?
Also ehrlich gesagt, ich beschäftige mich jetzt noch nicht so damit, darum würde ich sagen, so mittel.
Also schiebst du es noch ein bisschen weg?
Ja.
Weißt du schon, wie du bestattet werden möchtest?
Ich glaube, verbrannt und dann meine Asche irgendwo an einen schönen Ort verstreuen.
Was brauchst du, um gut Abschied nehmen zu können?
Ich glaube, einfach wie nochmal so einen schönen Moment mit den Leuten erleben, wo ich viel geteilt habe so in meinem Leben.
Ja. Und wie fühlt sich Trauer für dich an?
Ui. Ich glaube, einfach so ein ganz tiefes Gefühl, das mich irgendwie so lange beschäftigt. Ja.
Ich finde das ganz spannend, dass du jetzt nochmal die Bilder angesprochen hast oder das Bild von dieser Frau mit diesem ewigen Himmel. Und das ist ja auch was, wie du sagst, so tiefes Wissen oder auch irgendwas, was sich, wenn man jetzt irgendwie psychologisch sprechen würde, im Unbewusstsein von uns irgendwie abspielt oder auch im Unbewusstsein Bilder, auf die wir zurückgreifen, sei es eben der unendliche Himmel oder diese Wolke oder wie du ja auch erzählt hast, irgendwie dann wenn uns Menschen, die vielleicht schon verstorben sind, in unseren Träumen nochmal begegnen oder im Unbewusstsein den Träumen erscheinen und man noch Interaktion hat mit den Personen oder ähnliches. Finde ich ganz spannend, weil wir ja auch da ganz viel verarbeiten oder ganz viel nochmal verarbeiten oder sich ganz viel nochmal abspielt, was wir so aktiv gar nicht tun können. Also wozu wir uns aktiv gar nicht hinbegeben können manchmal. Also, dass dieses Wissen oder diese Auseinandersetzung eben mit diesem ganz anderen, mit dem Tod, mit den Personen, die vielleicht schon verstorben sind, eben auch was ist, was sich im Unbewusstsein abspielt, aber was wir vielleicht alle irgendwie, wie du gesagt hast, immer ja schon irgendwo ein Stück weit in uns tragen, weil wir diese Begegnung einfach haben, weil wir irgendwie immer uns damit auseinandersetzen müssen.
Ja, glaub ich schon. Ja. Auch weil man so denkt, warum haben bestimmte Lieder, ne, sozusagen, die dann immer wieder gewählt werden für Bestattung, warum so bestimmte? Weil in ihnen irgendwie sowas kondensiert ist, vielleicht von dieser Welthoffnung, Weltwissen, Weltsehnsucht, man weiß es nicht genau. An der wir dann dadurch auch Anteil haben, ne? So ein bisschen jemand, das ist ja in der Kunst oft so, jemand hat eine prophetische Stimme und kann was in Worte kleiden, was uns vielleicht nicht zur Verfügung steht, und man merkt dann, das ist es. Genau das ist es, sozusagen. Das ist ja so eine seelische Resonanz, die man da aufbaut. Und ich hoffe sehr, dass es so ein Wissen ist, an dem wir schon teilhaben, ne? Dass uns dann letztlich auch vielleicht die Augen aufgetan werden oder aufgehen. Man denkt, so war es also. Und gleichzeitig gilt, ich weiß gar nicht mal, ob du das vorhin gesagt hast, aber es gilt natürlich auch, und vielleicht ist es oder wahrscheinlich doch ganz anders so, ne? Weil es einfach alle Kategorien sprengt. Wer weiß das schon?
Ja, und ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass es auf so vielen Ebenen ist, dass es eben nicht nur kognitiv, nicht nur im Kopf stattfindet, sondern dass es viel mit Emotionen zu tun hat. Du hast gerade gesagt, dass es was mit der Seele zu tun hat. Und ich glaube, dieses auf den verschiedenen Ebenen in diese an dieses Wissen anknüpfen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also bei mir geht das eher über diese emotionale Ebene, auch wenn ich mit Menschen, die mir nahe sind und die schon gestorben sind, denke, beziehungsweise mich mit denen verbunden fühle, ist es eben eher weniger das Denken und das Visuelle sehen, als das Gefühl ist, was ich gehabt habe, wenn wir uns begegnet sind. Also was mich mit dieser Person verbunden hat. Das ist sowas, was bei mir überdauert. Und ich glaube, dass auf dieser Gefühlsebene auch ganz viel passiert, was eben nicht mit Wissen im klassischen Sinne zu tun hat, sondern dann auf einer ganz anderen Ebene, auch körperlichen Ebene, so stattfindet.
Habt ihr konkrete Gefühle, weil du das gerade angesprochen hast, Maike, mit den Gefühlen und mit der körperlichen Ebene? Ist ja ganz spannend, dass wir eben diese Gefühlsebene ganz präsent haben, meistens, wenn wir uns mit dem Tod irgendwie auseinandersetzen. Emea, du hattest das auch gesagt, dir ist ganz mulmig zumute geworden in dieser Kammer, in der du da gesteckt hast. Was verbindet ihr ganz persönlich für konkrete Gefühle mit dem Tod? Also ihr eben ganz persönlich, wenn ihr über den Tod nachdenkt oder den Momenten, in denen ihr dem Tod begegnet seid, was ist da das vorrangige Gefühl für euch?
Also es ist schon dieses Gefühl dieser Unsicherheit, das Unbekannte. Also ich merke das so stark im Bauchraum, kann ich ganz so sagen, tatsächlich. Ja, mulmig ist ein ganz gutes Wort eigentlich dafür. Und gleichzeitig gibt es bei mir aber auch ein Gefühl, was etwas Bergendes hat. Und das finde ich interessant, dass es so dieses, deswegen kann ich gar nicht sagen, was vorrangig ist. Wenn ich genau da reinfühle, dann hat es eben dieses Beides. Und die Frage ist, was drängt sich vielleicht auch in den Vordergrund? Und ich muss schon mehr in mich hineinfühlen, um beides zu spüren.
Ich überlege gerade, was so die richtigen Worte für Gefühle sind. Ich sage sie einfach so, wie sie mir in den Kopf kommen. Also einmal Ohnmacht, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt beide mit mulmig, ne, bezeichnet haben. Also eine große Ohnmacht angesichts einer Macht, nämlich der Macht der Sphäre des Todes, dem Geschehen des Todes. Es gibt so ein Wort von Rilke, das, was geschieht, ist so viel größer als unser Meinen. Und das fand ich immer in solchen Todessituationen, dass das, was passiert, also dass jemand stirbt, übersteigt sozusagen alle Worte, alles Festhalten. Also Ohnmacht, Respekt, das hatte ich ja vorhin so bei meinem Vater erzählt, einen Respekt vor dieser Sphäre, das habe ich ganz stark, auch finde ich in einfachen Dingen, wenn man ein Bestattungshaus betritt, auch wenn das heute ja versucht wird, ne, die Schwelle niedrig zu halten und das sehr lebenszugewandt zu begleiten, ist es für mich eine Schwelle trotzdem, die bleibt, da ist sozusagen, da wird mit einer anderen Sphäre Verbindung auch aufgenommen. Und das, was du jetzt gesagt hast, Maike, das Bergende, das fürchte ich, habe ich nicht so sehr oder kann ich gerade nicht so drauf zugreifen. Eher so eine Tiefe, also dass ich spüre, eben da passiert etwas ganz Großes und das kommt mir entgegen, diese Tiefe. Vielleicht ist es eine Schnittmenge zu den Bergen, das weiß ich nicht, aber ich würde eher so ein Wort wählen. Ne?
Ich finde immer, wenn man bei Trauerfeiern die Kapelle oder die Kirche betritt, der Moment, wo noch nicht die Angehörigen da sind, wo man quasi noch alleine ist mit dem Sarg und manchmal vielleicht noch einem Bestatter, der noch irgendeine Blume gerade hinstellt oder sowas. So ein ganz spezielle Stimmung oder diese Tiefe, die einem da begegnet, das habe ich immer als ein ganz, ganz einzigartiges Gefühl auch erlebt. Das ist mir, glaube ich, begegnet mir sonst nicht. Oder ich kann mich zumindest nicht an Situationen erinnern, wo ich das nochmal so gefühlt habe, außer in diesen Momenten.
Ja, stimmt. Ging mir immer auch so, wenn ich jemanden zu beerdigen hatte. Und finde auch, man ist eine sehr besondere Gemeinschaft mit denjenigen, die dann als erstes kommen. Ne? Also die Floristinnen oder Damen oder Herren vom Bestattungsinstitut. Es gibt so ein Commitment, dass wir zusammen an etwas Anteil haben, sozusagen, ne, was man nicht näher beschreiben kann. Und das ist auch etwas, was mich an unserem Beruf, den wir ja alle drei teilen, sehr beglückt. Also es beglückt mich sehr, dass ich dadurch vom Leben auch gelernt habe, darauf zuzugehen. Ne? Der Beruf gibt es ja vor, zu sagen, du bist immer eine der Ersten, die dann in diese Kapelle oder ne, den Ort betritt, mit den anderen zusammen. So, das finde ich auch irgendwie beruhigend, weil ich großen Respekt auch da habe vor Leuten. Und da bin ich eben gar nicht sicher, ob ich dafür geeignet wäre, die Toten dann waschen, kleiden, aufbahnen, ne, sozusagen, also die diese Art von Umgang mit dem Tod haben. Ich weiß nicht, ob ihr seid doch wahrscheinlich auch die Generation, so wie ich, die, wie heißt denn das, es gibt einen Film, da ist ein junges Mädchen, Tochter von einem Bestattungsunternehmer.
My Girl.
Ja, My Girl. Siehst du, Jana, das wusste ich doch, dass du das weißt. My Girl. Kennst du auch My Girl?
Ja, klar, mein erster Kinofilm.
Wir sind eine
Generation. So ein schöner Film.
Genau, und dann dieses, ne, da runter müssen. Und dann fängt er an, diese Maske zu machen. Und die ist einmal eingeschlossen. Und diese Panik, mit dieser heiligen Sphäre und auch beängstigenden Sphäre eingeschlossen zu sein als Kind, das hat sich natürlich total eingelagert bei mir. Und ich dachte, oh Gott, auf gar keinen Fall. Und daher rührt natürlich auch ein großer Respekt vor Leuten, die das machen. Und das ist ja auch für die Bestattungsunternehmer gar nicht einfach, Leute zu finden, die diese Art von Sphärentrennung dann auch hinkriegen. Ne? Zu sagen, ich bin tagsüber im Leben mit meiner Familie und einerseits so da und andererseits eben als jemand, der regelmäßig Kontakt mit Toten hat. So, ne? Das beschäftigt mich, das beeindruckt mich auch. Ja? So.
Ich finde das ganz bewegend, wenn das tatsächlich auch Angehörige machen. Das ist ja früher ganz normal gewesen und ist heute ja eigentlich eher selten der Fall. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, es wird wieder mehr, weil Menschen sich da stärker mit auseinandersetzen, dass es für den Abschiedsprozess auch total hilfreich ist und dass sie so das Bedürfnis haben, ihren lieben Menschen auch zu umsorgen jetzt in dieser besonderen Situation. Und das finde ich total schön, wo das möglich ist. Und ich glaube auch, dass das total wichtig ist, dass wieder mehr möglich zu machen und gute Räume dafür bereitzuhalten, die einem auch erlauben, sich mit Nähe und Distanz zu bewegen und darauf zuzubewegen, wie man das gerade braucht und aushalten kann und machen kann. Und da so eine Sensibilität zu haben, das finde ich total stark. Ich habe in meiner Ausbildung ein Projekt gemacht, geht mir immer noch sehr zu Herzen und ist mir total wertvoll, dass wir so Leichenhallen in Trauerräume, Abschiedsräume umgestaltet haben in der Gemeinde, in der ich dort ausgebildet wurde. Und das war ein total spannender Prozess, auch mit ganz unterschiedlichen Ehrenamtlichen habe ich daran gearbeitet. Menschen, die einfach gesagt haben, das ist ihnen wichtig, dass das einen Raum hat. Und wir uns natürlich erstmal ganz doll mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt. Wie können wir uns dem eigentlich nähern? Also wie schafft man es, sich dem zu nähern? Und was braucht man dafür, um auch das in dem Tempo machen zu können, dass man selber gerade bereit ist zu gehen?
Das klingt toll. Das klingt toll.
Ja, ich bin noch so ein bisschen auch an diesen Momenten hängen geblieben, von denen wir jetzt auch gerade besprochen haben, in den in den Trauerhallen oder in den Kapellen und mit den Bestattern oder den Floristen, wer dann auch immer da ist, wo der Tod ja quasi in ein Bild gesetzt wird oder ins Bild gesetzt wird oder auch inszeniert wird ein Stück weit, oder etwas inszeniert wird, um diesem Tod überhaupt begegnen zu können. In einer Form, in einem Ritual, in Musik, in Sprache, in Blumen, in einem Raumsetting, was dann geschaffen wird. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal eine Trauerfeier hatte mit einem Bestattungsunternehmen, was Scheinwerfer dabei hat und den Sarg indirekt beleuchtet hat. Und es war total spannend, was das allein mit dem Raum gemacht hat, wenn man so, ich glaube, es war so warmes, orangenes Licht oder irgendwie so rosa oder sowas, wo ich im ersten Moment irritiert war und dann aber das gesehen habe und dann dachte, ja, es ergibt total Sinn, weil dieser Raum, wie du das gerade gesagt hast, Maike, dass man irgendwie jeder Mensch mit dieser Sphäre des Todes selber schauen muss, wie nah kann ich dem kommen, wie viel Distanz brauche ich, um dem zu begegnen, je nachdem, wie nah die gestorbene Person eben vielleicht auch war. Und dass eben diese Inszenierung in diesem Trauerritual vielleicht auch ganz große Bedeutung haben kann. Und wenn ich das schaffe, zu inszenieren, dass ich vielleicht durch Beleuchtung oder sowas auch einen angenehmen, warmen Raum schaffen kann, in dem das vielleicht leichter fällt. Also das hat dann im Nachhinein total für mich Sinn ergeben. Und ich habe trotzdem gemerkt, im ersten Moment dachte ich so, okay, jetzt kommt der Bestatter mit seinen großen Ausleuchtungsscheinwerfern oder sowas. Na gut.
Ich habe neulich das so ähnlich erlebt, aber auf eine ganz andere, also so ähnlich, mit dem ähnlichen Effekt, aber auf eine ganz andere Weise. Das war auch eine Trauerfeier, wo sehr viele Gäste da waren, weil ein relativ junger Mensch verstorben ist. Und der Bestatter, beziehungsweise die Bestatterin war es in dem Fall, hat das so vorbereitet, dass da verschiedene Schalen mit Sand waren, in die man Kerzen stecken konnte. Und es gab einerseits die Urne und es gab ein Bild von dem Verstorbenen und die Schalen waren auch so unterschiedlich angeordnet, so dass man auch aussuchen konnte, möchte ich das eher bei der Urne oder eher bei dem Bild. Das ging schon so ineinander über, aber was das Faszinierende daran war, und das ist mir da das erste Mal so richtig bewusst geworden, mit jeder Kerze, die Menschen dort angezündet haben, ist es wärmer geworden, also ist das Bild wärmer geworden, was ein Schwarz-Weiß-Bild war, und ist die Urne wärmer geworden. Das war so eine ganz helle Urne und durch diesen Kerzenschein hat es sich total verwandelt und die Menschen, die da reingekommen sind und diese Kerzen angezündet haben, haben diese Verwandlung mitgestaltet und das fand ich total beeindruckend.
Ja, ist interessant. Also es ist, ich gehe dem gerade so gedanklich nach und denke oder bin dadurch auch daran erinnert, dass sozusagen schon die Frage, wie gelingt eigentlich eine Repräsentanz, ne, sozusagen, wie gelingt es, dass die Person in den Raum kommt? Schon, du hast jetzt geschildert mit dem Bild, also einerseits Bild, andererseits Urne. Ich selber merke, dass es mir doch schwerfällt mit Urnen. Also ich merke, dass ich ganz dollen Sarg brauche und eine Körperlichkeit, um diese Verbindung irgendwie hinzukriegen, auch bei Menschen, die mir nicht nahestehen, die ich beerdige. Und dass ich auch ein Bild tatsächlich hilfreich finde, weil es eine so abstrakte Situation ist, in die man da kommt, dass sozusagen, ne, man ist angefühlt eigentlich von der Trauer, man muss es ja mit der realen Situation zusammenkriegen, die jetzt diese Kapelle, dieser Ort, diese Kirche ist. Und mir gelingt es mehr dann über Musik tatsächlich. Also wenn dann Lieder gespielt werden, mit denen ich eine Verbindung habe oder wo ich weiß, dass der oder die Tote eine Verbindung hat, dann komme ich in so eine emotionale Verbindung rein. Aber weniger durch die Blumen, weniger durch die Urne, am ehesten durch die Musik, manchmal durchs Bild. So, ja. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es unterscheidet sich stark bei mir.
Ich, für mich war immer noch ein ganz eindrücklicher Moment, wenn, also ich glaube, ich bin auch eher Team Sarg. Und für mich war immer ein ganz eindrücklicher Moment, wenn quasi so der Sarg selber ausgesegnet wird oder die Person ausgesegnet wird und ich dann quasi noch meine Hand auf den Sarg lege. Also mit meiner Hand ganz körperlich quasi nicht bei der Person direkt, aber eben bei dem Sarg bin, bei dem bei dem toten Menschen, der in diesem Sarg ist, und quasi nochmal über meine Hand Verbindung aufnehme. Und das ist quasi auch für mich immer ein Moment gewesen, in dem nicht nur quasi irgendwie dieses Ritual mache für die Menschen, die da sind, sondern das Ritual in dem Moment auch für mich mache und auch für den Menschen und sozusagen am stärksten in der Verbindung zu einer göttlichen Sphäre, wie auch immer, bin, oder am meisten das Gefühl habe, dass da gerade eine göttliche Präsenz vielleicht auch ein Stück weit durch mich durch, hoffentlich vielleicht wirken kann in dem Moment.
Ja, und auch eine Verbindung zum Toten, finde ich, ne? Also sozusagen, da ist auch eine Verbindung überhaupt noch, hey, du bist wirklich da. Also ich finde, das ist überhaupt nicht einfach, weil es also für mich ist es erstmal sozusagen, man braucht einen Moment, um die Situation, entweder die man sozusagen vorbereitet für eine Trauerfamilie oder man ist eben selber diese Trauerfamilie, bis man diese Gefühle mit der Situation in Übereinklang bringt. Und die Berührung von Urne oder Sarg hilft zumindest, so würde ich sagen, hilft auch erstmal Kontakt zueinander aufzunehmen. Neben dem, dass hoffentlich sozusagen durch ein Durch auch eine Verbindung zu der Dreiheit zwischen Gott, verstorbener Person und vielleicht begleitender Person gelingen kann, im besten Fall. Ja.
Ich finde auch diese Berührung total wichtig, und manchmal lade ich auch Menschen dazu oder frage ich Menschen, ob sie das auch möchten. Für manche ist das ja auch wichtig. Ich bin, wenn ich jetzt nochmal, ihr habt ja gerade von Team Sarg, Team Urne gesprochen, für mich selber wäre ich immer Team Sarg, weil ich diese Vorstellung vom Feuer irgendwie schrecklich finde. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich mit auf der Zeit mit der Urne, also da besser mit diesen Kontakt aufbauen kann, und am intensivsten ist es eigentlich geworden, als letztes Jahr mein Schwiegervater verstorben ist, und der hatte sich eine Seebestattung gewünscht und wir haben die Urne selber dorthin transportiert, und dann war das auch ein Thema, was wir vorher mit unseren Kindern besprochen haben: Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir die mit im Auto nehmen? Also mein Mann war das total wichtig, seinen Vater selber auf diesen Weg mitzunehmen. Und wir haben aber gesagt, es ist total wichtig, dass die Kinder selber entscheiden können, ob sie das möchten oder nicht. Im Zweifel wären wir mit zwei Autos gefahren, ne, wenn es nicht anders gegangen wäre. Aber sie fanden das auch in Ordnung und haben gesagt, das finden wir schön, mit Opa die letzte Reise sozusagen anzutreten. Und es hat es für mich immer eine ganz neue Verbindung geschaffen, auch die Urne zu tragen, sie ins Auto zu bringen. Wir sind dann eben so eine Stunde gefahren, bis wir da waren, oder ein bisschen mehr als eine Stunde, diesen Weg zu gehen, sie auch aufs Schiff zu tragen, dann gemeinsam irgendwie. Das fand ich nochmal interessant, weil es hat sich für mich das ist nicht das richtige Wort zu sagen, Frieden geschlossen mit Urne, weil ich tatsächlich, so wie ihr es gerade beschrieben habt, früher auch immer sehr viel leichter mit dem Sarg fand. Aber ich habe dadurch diese Verbindung nochmal stärker auch mit der Urne hergestellt. Und ich habe jetzt danach einige Trauerfeiern gehabt, wo tatsächlich das auch Urnen waren, also die ich als Pastorin begleitet habe. Und ich habe gemerkt, dass es in mir was verändert hat. Finde ich total spannend.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir so die Trauerfeiern erleben oder was für uns so die wichtigen Elemente sind. Emilia, du hast das gesagt, für dich auch nochmal irgendwie Musik, die eine ganz, ganz große Rolle spielen kann, beziehungsweise nochmal sehr elementar sein kann für die Verbindung zu der verstorbenen Person, aber auch zu den Trauernden. Ihr habt ja jetzt beide auch schon viel euch mit Ritualen oder mit dem Abschied nehmen professionell auf unterschiedlichste Art und Weise auseinandergesetzt. Was sind so, wenn ihr Rückmeldungen bekommt dazu, was sind so die Rückmeldungen? Welches sind die Momente in diesen Trauerfeiern, wo die Trauernden irgendwie besonders in Verbindung sind? Weil wir machen das ja jetzt professionell in dem Sinne. Wir inszenieren das. Wir sorgen mit den BestatterInnen dafür, dass diese Verbindung vielleicht auch erst wieder ermöglicht wird oder ermöglichen einen Raum, um irgendwie wieder noch einmal irgendwie miteinander in Verbindung zu kommen. Wie erleben das die Trauernden aus euren Erfahrungen heraus?
In meiner Erfahrung ist das tatsächlich sehr individuell, aber Musik ist auf jeden Fall ein total wichtiger Anker dafür. wenn es Musik ist, die mit den Menschen was zu tun hat, also mit, wenn es wirklich auch der Soundtrack des Lebens des Verstorbenen ist oder wenn es etwas ist, was sie miteinander verbindet, dann glaube ich, das, oder höre ich das oft, dass das so ein Moment war, wo die Menschen auch sich nochmal so zurücklehnen und da eintauchen können. Was ich auch jetzt schon mehrmals so gehört habe, ist tatsächlich dieses selber etwas machen können und wenn es eben diese Kerze anzünden ist, also nicht nur sozusagen darin zu sitzen, sondern so dieses den Weg nach vorne zu gehen oder auch nicht oder auch in dem Tempo zu gehen, den ich brauche, das habe ich auch schon häufiger gehört, dass das für Menschen total wichtig ist, um sich dem so annähern zu können und damit diese Verbindung wieder stärker aufgreifen zu können. Und was ich ganz oft gehört habe, und das ist etwas, was mir auch wichtig ist, wenn es irgendwie möglich ist, dass Menschen auch lachen können. Also gerade wenn jemand ein humorvoller Mensch war oder keine Ahnung, auch die ein oder andere Anekdote von sich gegeben hat und einfach so ein Mensch war, zu dem Lachen auch dazugehört hat, dann trotz der Trauer gleichzeitig auch den Menschen so in den Raum zu holen, ist zumindest auch mal mein Anspruch, aber es gelingt natürlich nicht immer, dass dieser Humor, den dieser Mensch, dieser Ureigene auch hörbar, sichtbar und spürbar war, so dass die Menschen tatsächlich ganz unmittelbar lachen können, auch in einer Trauerfeier. Das ist nicht falsch und das nicht als falsch empfinden oder sich komisch dabei vorkommen. Das habe ich jetzt mehrfach als Rückmeldung gehört, dass sie gesagt haben, das war so erleichternd und erlösend, weil dadurch konnten wir wieder Kontakt mit der Person aufnehmen und diese Schwere hat wieder so eine Durchlässigkeit bekommen, um zu der Person Kontakt aufzunehmen.
Ja, vielleicht sozusagen einzig eine Ergänzung und eine nochmal sozusagen das, was Maike schon mit den Kerzen erzählt hatte, das scheint mir doch sehr wichtig zu sein, dieser erste Moment, wo man reinkommt, da ist ja eine unglaubliche Unsicherheit, weil das auch eben die Erstbegegnung mit dieser neuen Form des Todes ist und die Bestatter machen das ja jetzt viele, dass sie sozusagen am Anfang dieses Kerzenritual empfehlen, das ist auch in den letzten Jahren viel häufiger meiner Beobachtung nach geworden und das ist, glaube ich, ein ganz kluge Idee dafür, um diesen Kontakt aufzunehmen. Erstmal zu sagen, ich begrüße dich mit einem Licht, ne? Ich nähere mich dir mit dem Licht, das ist ja auch ein Schutz irgendwie, ne? Mit dem Lichtlein komme ich sozusagen in deine Nähe. Das ist ein wichtiges Element und dann neben dem, was Maike schon gesagt hat, dieser Erdwurf ist es auch nochmal, weil es dieses, ne, es ist dann wirklich der letzte, die letzte Berührung auch über die Erde. Da merke ich auch immer, dass da nochmal mehr passiert. Die Leute sich viel mehr Zeit lassen, manchmal ja auch kleine Dinge mit in die Erde legen, Briefe oder Symbole, Briefmarken hat ein Freund meines Vaters mit reingelegt und so. Das fand ich, oder das fällt mir auf, dass sozusagen das bedeutsam ist, ja, bedeutsam, diese letzte Beigabe, die letzte Verbindung zu dem Irdischen, so, ne?
Was ich ganz interessant fand, Maike, was du gerade gesagt hast, mit dem Lachen können auch, solche Rituale, besonders so Abschiedsrituale, helfen ja vielleicht auch ein Stück weit den Menschen weiter mit dieser Vielzahl an Gefühlen, mit denen sie da konfrontiert sind, wenn sie eben trauern, ja, die so ein bisschen zu kanalisieren oder in unterschiedlichen Momenten in der Feier ja auch damit umgehen zu können. Also das ist ja auch nicht selten der Fall, dass man von dem Tod so erschüttert oder überrascht sein kann, dass man eigentlich nur anfangen kann zu lachen, weil man gar nicht weiß, wie man sonst darauf reagieren soll. Also gerade wenn es so plötzliche Todesfälle sind, sind die Menschen ja häufig einfach, also können die das ja gar nicht fassen in dem Sinne. Und das Gehirn macht dann ja auch manchmal, was es will, beziehungsweise gab ja früher immer die schönen Kübler-Ross'schen Trauerphasen, aber wir wissen ja mittlerweile, dass dass Trauer nicht so einfach funktioniert und einfach sehr individuell, sehr subjektiv ist. Aber was es eben braucht, sind eben Orte, wo diese unterschiedlichen Gefühle, die aufkommen können, eben angesprochen werden dürfen und einen Raum haben dürfen. Und das ist natürlich, also ich kann mir so unglaublich heilsam vorstellen, wenn eben in diesem Trauerritual, was auch gestaltet wird, nicht nur das Traurigsein Raum hat, sondern irgendwie auch die Freude über den Mensch, der mal gelebt hat oder der dieser Mensch war und die Freude, die darüber ja vermutlich noch da ist, diesen Mensch gekannt zu haben, so viel Lebenszeit vielleicht auch mit dem Menschen geteilt zu haben und dass diese unterschiedlichen Aspekte auch Raum haben dürfen, auch in einem Ritual, in einer Verabschiedung, um dieser sehr individuellen, sehr subjektiven und Gefühlsgemengelage vom Abschied nehmen, vom Trauern irgendwie auch gerecht zu werden.
Mhm. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es braucht diese Sicherheitsräume, in denen wir uns diese Gefühle auch zulassen können. Und es braucht manchmal auch Erlaubnis dafür, weil wir durchaus auch manchmal tabuisierte Gefühle haben, wie Wut zum Beispiel. Und dass Menschen wissen oder auch zugesprochen bekommen, dass keines der Gefühle falsch ist, sondern dass alle Gefühle so wie sie sind, genau richtig sind und ihren Platz brauchen, finde ich total wichtig. Und es ist für viele ja auch gerade so überwältigend, dass so Gefühle quasi Hand in Hand gehen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, diese Erschütterung und Trauer gleichzeitig mit so einer krassen Dankbarkeit. Und das sind ja, oder Wut und Freude. Wie geht das zusammen? Eigentlich geht das irgendwie nicht zusammen. Und in diesem Moment ist es aber irgendwie doch in einem. Und das ist ja so eine total krasse Ambivalenz, die man oft hat. Also es ist ja selten ein Gefühl, was dann irgendwie im Vordergrund steht, sondern meistens schwankt es auch und verändert sich immer wieder. Und ich glaube, diese Trauerfeier kann ja auch immer nur eine Inszenierung für das sein, was danach noch, oder kann vielleicht ein Beispiel dafür geben, was noch kommt, dass Gefühle auch später im Trauerprozess noch ihren Platz haben können.
Und müssen.
Ja, genau. Also nicht können. Ich meinte im Sinne von erlaub sie dir. Also, ne?
Ja.
So meinte ich das mit können.
Genau, dass dem ganzen Raum gegeben werden muss oder kann oder sollte, weil, wie du sagst, irgendwie da auch viel nebeneinander da ist und das ja nicht mit, also ich glaube, dass das Ritual der Trauerfeier total wichtig ist, aber es ist ja damit nicht abgeschlossen. Es ist ja ein Prozess, der beginnt. Und es gibt Dinge an die Hand, die man vielleicht auch tun kann, die gut tun, wie Kerze anzünden oder ähnliches, was ja auch Menschen danach dann vielleicht am Grabstein oder ähnliches für sich weiter praktizieren. Und trotzdem ist es ja erstmal nur ein Anfang für den Prozess.
Ja.
Tod dauert lange, ja.
Ja, und hört ja auch irgendwie nicht auf, oder?
Nee, verwandelt sich, würde ich sagen, am Laufe der Zeit, im besten Falle, aber hört nicht, also nicht im Sinne von, jetzt ist vorbei. Jetzt bin ich fertig damit. Das gibt's, glaube ich, nicht so richtig.
Aktualisiert sich ja auch anhand der Sterbefälle der anderen, ne? Das merkt man ja auch. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt ja psychologisch auch, dass sozusagen, wenn Leute große Schwierigkeiten bei Trennungen haben, dass das manchmal auch eben andere Verluste sind. Ne? Das kann jemand, der gestorben ist, der einem sehr nah war, sein. Es können andere Trennungen sein. Also dass sich sozusagen Erfahrungen von Verlassen, Verlust, Trennung überlagern und damit eben auch irgendwie aktualisieren. Manche, die ja auch doll weinen oder unheimlich betroffen und bewegt sind von dem Tod anderer oder von dem erfahrenen Tod anderer. Ne? Also es ist jemand gestorben, der einem selber gar nicht so viel bedeutet hat, aber es beschäftigt einen unendlich, weil da irgendwie noch andere Dinge dazukommen. So, ne? Und das finde ich überhaupt eine große Herausforderung, dass man dem genügend Raum gibt, also dieses nicht wegdrücken, nicht pragmatisieren, ne, sondern eben ja mit den Toten leben. Ja, das finde ich eigentlich einen ganz schönen Titel dafür, den hat ja Hans-Martin Gutmann mal in so einem Buch geprägt. Und wenn ich ihn jetzt einfach mal mir leihe, zu sagen, über Friedhöfe zu spazieren, an Menschen zu denken, die man verloren hat, Grabsteine zu lesen, was da drauf steht, zu achten darauf, wenn jemand schwarze Kleidung trägt, weil es vielleicht auch ein Zeichen eines Trauerjahrs noch sein kann oder so. Das sind alles ja Verbindungszeichen mit diesem Tod. Und auch, so geht's mir, so Gegenstände immer wieder in die Hand zu nehmen, die mich verbinden und erinnern. Also, ne, zu sagen, ich packe nicht die Fotos in irgendwie eine Dose oder, ne, und die Kiste, das sagen ja manche, dass sie eben alles in der Kiste und es muss erstmal weg. Das kann gut sein. Und das wird derjenige auch wissen, wie lange die Kiste nicht da sein darf, aber auch zu ermutigen, zu sagen, leb mit den Dingen. Sie werden dir was erzählen von demjenigen, den du verloren hast. So geht's mir jedenfalls. Die Bilder und Gegenstände erzählen mir viel und die trösten mich auch. So.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nein.
Wie möchtest du bestattet werden?
Ich glaube, gern eine Feuerbestattung und dann die Asche an einem Ort verstreut, wo mir wichtig war, in einem Wald oder auf einem Berg.
Was brauchst du, um gut Abschied nehmen zu können?
Also von den Menschen, die mir wichtig sind, von diesem Ort. Ich glaube schon so, oder stelle mir so vor, einen gewissen Frieden, also vielleicht schon so offene Konflikte bereinigt haben und wie so Aufgaben erledigt haben. So stelle ich mir das irgendwie vor.
Wie fühlt sich Trauer für dich an?
Es ist wie so ein Mantel, den man ums Herz hat oder im Bauch trägt, so ein schwerer, nasser Wollmantel.
Wisst ihr, wie ihr trauert?
Ich kann da gar nicht so eine pauschale Antwort drauf geben, weil das, glaube ich, bei mir jedes Mal anders war. Und das ist eigentlich eher die Erkenntnis, dass ich mir gut selber zuhören muss, also in mich auch gut selber reinfühlen muss, um zu gucken, was brauche ich in dieser Situation. Also ob das mein Schwiegervater letztes Jahr war oder meine Großeltern oder auch andere Verluste, ich kann gar nicht so ein Muster bei mir erkennen. Und das finde ich auch total interessant, weil ich eigentlich auch dachte, vielleicht ist man so ähnlich, wie man eine bestimmte Sprache der Liebe spricht, weil man da irgendwie so sozialisiert und aufgewachsen und einem das entspricht, auch vielleicht dem eigenen Charakter entspricht, dass es vielleicht auch bei Trauer so ist. Vielleicht ist es auch trotzdem so, dass man auf eine bestimmte Weise seine Trauer auch ausdrückt. Aber ich kann zumindest bei mir nicht so ein richtiges Muster erkennen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch gut auf mich aufpassen muss, um mir genug Raum zu geben dafür und zu erlauben, wirklich zu trauern und nicht zu schnell in den Alltag zurückzukehren.
Vielleicht bin ich da schematischer, ich weiß es gar nicht genau gestrickt, aber ich würde sagen, es gehören so bestimmte Elemente immer dazu. Ich lege mich, wenn es im Sommer ist oder wenn ich im Sommer traure, immer auf eine Wiese und starre in den Himmel. Ich rauche in der Regel auch Zigaretten. Ich ich merke, dass ich brauche eine Stille um mich herum, eine Stille mit Gegenständen, die mir was bedeuten. Das kann bei dem letzten Trauerfall einer Freundin, die letztes Jahr gestorben ist, habe ich so ein großes Bild von ihr bekommen, das immer in ihrer Wohnung hing. Ich setze mich ganz oft, minutenlang vor dieses Bild und ohne irgendwas zu tun. Und es steigen so in mir selber Bilder auf. Das sind Dinge, die mich verbinden. Oder so in der Zeit ihres Todes habe ich mich oft in den Dominnenhof, bei dem Maike ja jetzt auch ist, hier in Ratzeburg, in den du auch kennst, Jana, gesetzt, wo dieser Bettler von Barlach ist, und habe da irgendwie so einen Unterschlupf gefunden. Sowas tut mir gut. Also sich sozusagen in großen Gebäuden mit alten Figuren, mit Bildern, mit Stille, mit Himmel zu umgeben. Und dann ist es sehr unausdrücklich. Also dann übergebe ich mich quasi so dem Schiff, der Reihe der Gedanken, ja.
Würdet ihr sagen, dass diesem Trauern den Raum geben auch schon in sich selbst tröstlich ist?
Gute Frage, weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, es ist eine Voraussetzung, um Trost zu finden. Also würde ich es, glaube ich, fassen. Also jetzt ist es tatsächlich meine ganz persönliche Sicht, ne? Das kann für jemand anders vielleicht ganz anders sein, aber für mich ist es eher die Voraussetzung, dass Trost geschehen kann, weil ich glaube, das Gegenteil ist eben das Wegdrücken und funktionieren und zu schnell drüber hinweggehen, sich das selber nicht zugestehen. Da hat Trost dann irgendwo gar keinen Platz mehr.
Wenn ich es richtig erinnere, dann kommt Trost, glaube ich, von einem indogermanischen Wortstamm von Treue. Also ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich es richtig erinnere, dann ist es für mich irgendwie also so, dass ich selber, also ich bin dann getröstet, wenn ich eine treue Verbindung sozusagen aufnehmen kann, ne? Wenn ich spüre, ich bin dem Toten oder der Toten selber treu, indem ich mich auf sie, auf ihn fokussiere. Das tröstet mich schon. Das ist schon das, wonach du gefragt hast, so. Und mich tröstet, wenn andere treu zu mir sind. Also wenn andere mir beistehen. Das ist ja manchmal, das wisst ihr sicher auch, kann der Trost ja daran bestehen, dass jemand einfach vorbeikommt, ne? Und man nicht so einsam ist und den anderen spürt und die Wärme spürt und so. Also auch so eine Form von Freundschaftstreue und so weiter, die sich damit verbindet, ist für mich total tröstlich. Und dann ist für mich auch tröstlich, daran zu glauben, dass jemand die Treue hält bis in Ewigkeit. Also es ist schon, sind schon große Worte, aber das tröstet mich, wenn ich es mal sozusagen an dem Wort so ein bisschen durchspiele. Ja. Weil ich finde, das Schwerste ist für mich eigentlich zu denken, es ist alles so relativ, es ist alles so egal, ne? Heute werden wir geboren, wir treffen uns nur zufällig, wir drei, weil unsere Wege zueinander geführt haben. Kann aber alles anders sein, ist alles zufällig, wer weiß, was morgen ist, in welchem Jahrhundert man geboren ist und so weiter. Das verunsichert mich total. Also ich brauche einen Anker, ich brauche irgendwie einen Anker, dass es sinnvoll ist, dass die Begegnungen sinnvoll sind, dass sie sein sollten, dass ja auch der Abschied etwas birgt, was mir etwas sagen soll. Also das ist für mich wichtig, sonst kann ich dieses Leben nicht gut ertragen. Sonst ist für mich alles wirklich nur ein unbeständiger Fluss, ein rauschendes Getöse, so wie Byung Chul Han das sagt. Ich brauche da Ankerpunkte und Rastplätze, die mir Ruhe geben und Verbindung zu anderen und zu demjenigen, den ich verloren habe und zu demjenigen, bei dem ich glaube, dass derjenige jetzt aufgenommen ist.
Und als Ergänzung vielleicht nochmal das, was Maike vorhin gesagt hat, diese Ankerplätze, diese Verbindung auch im Trauerprozess und vielleicht auch in dem Ritual, dann natürlich auch die Verbindung zu sich selbst. So das, was du gesagt hast, Maike, mit dass du so sehr unterschiedlich trauerst, aber dass bei dir die Verbindung irgendwie zu dir selbst total wichtig ist, so gut in dich hineinzuspüren, weil das ja auch irgendwie dann immer die Grundlage auch in der Auseinandersetzung mit dem Verlust, mit dem Verabschieden ist und mit, ja, Grundlage auch für die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, die eben sehr, sehr unterschiedlich sein können, um zuerst mal zu horchen, so wie bin ich hier jetzt eigentlich gerade, was brauche ich für mich, wie kann ich Verbindung zu mir aufnehmen, wie kann ich Verbindung zu den Dingen aufnehmen, die mich verankern, die mich vielleicht auch mit den Menschen, um die ich trauere, verbinden, mit dem Bild, was ich sehe, was ich betrachten kann, mit dem Himmel, der sich irgendwie über mir öffnet, mit der Wiese, die ich rieche, die mich vielleicht auch erinnert, oder mit den Kerzen, die ich bei der Trauerfeier anzünden kann oder mit dem Lied, was ich höre.
Ja, und mir geht's so, dass es... Wenn andere mich begleiten oder ich andere dabei begleite, ich meine jetzt nicht im professionellen Sinne, sondern im privaten Sinne, dass es auch noch mal eine tiefere Verbindung zwischen den Lebenden schaffen kann. Das finde ich total eindrücklich auch in dieser Situation der Trauer, die vielleicht so ganz unmittelbar noch ist. Ne? Also es ist dann sowas, was dann am deutlichsten zumindest für mich spürbar ist. Und das beinhaltet für mich auch Trost zu wissen, ich gehe da nicht alleine durch. Und das können andere Menschen sein. Und das ist auch mega wichtig, dass da welche da sind, so sehr ich auch Zeit für mich brauche dabei. Aber es kann eben auch diese Verbindung sein von, ich gehe da nicht alleine durch, da ist noch jemand, der mit mir geht, den ich Gott nenne oder die ich Gott nenne. Das ist für mich auch tröstend, weil ich dieses Gefühl, nicht allein darin zu sein, obwohl ich auch Zeit mit mir brauche, aber trotzdem nicht allein darin zu sein. Das ist für mich total tröstend. Und das kann auch dadurch passieren, dass eben eine Freundin vorbeikommt und sagt, hey, hast du dir überhaupt schon Zeit genommen zu weinen?
Naja, das meinte ich mit der Treue, ne, sozusagen, dass man auch, man entdeckt ja auch nochmal eine andere Treue, wie Leute darauf reagieren, ne, sozusagen auf Trauer. Das finde ich irgendwie wirklich beeindruckend. Also zu sehen, was Menschen geben können, was man manchmal gar nicht denkt. Also das kann sowas sein wie ein Essen vorbeibringen, ne? Oder du hast es jetzt gesagt mit der Frage, Mensch, hast du eigentlich schon geweint? Oder es kann sein, dass jemand sich sozusagen ganz lange in den Arm nimmt oder eine Zeit lang bei dir wohnt oder so. Es gibt so unerwartete Kräfte, die einem so gut tun können. Und das ist, finde ich, tröstlich zu sehen, dass manche Menschen, von denen man es gar nicht unbedingt vielleicht erwartet hätte, einen da unheimlich beschenken können. So.
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Schwierige Frage. Nicht akut, nein.
Wissen Sie schon, wie Sie bestattet werden möchten?
Ja, kremiert.
Und dann noch irgendwas konkret dazu oder einfach nur
konkret
dann Urne?
In den Indischen Ozean.
Super. Ja. Was brauchen Sie, um Abschied nehmen zu können?
Das weiß ich noch nicht.
Wissen Sie, wie sich Trauer für Sie anfühlt, wenn Sie trauern?
Kann befreiend sein.
Das war's schon. Vielen Dank.
Bitte.
Dankeschön.
Wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet. Und ich schließe meinen Podcast quasi mit denselben Fragen, mit denen ich sie begonnen habe. Wie geht's euch jetzt? Maike, wie geht's dir gerade?
Ich bin so nachdenklich geworden. Das ist aber so ganz Gutes mit euch gemeinsam nachdenken, weil es es war ein bisschen wie spazieren gehen, was wenn man gemeinsam spazieren geht. Und das fühlt sich gut an.
Emilia, wie geht's dir?
Ich bin müde, aber glücklich. Ich liebe solche Gespräche. Ich finde, man ist so nah an einem so großen Geheimnis und das ist irgendwie so schön, dass man Sprache gelernt hat, sich begegnet ist, dass man so sich da annähern kann zusammen an sowas, finde ich ganz, ganz, ganz schön, ne?
Ich glaube, ich bin so selig. Ich finde das immer so eine ganz große Seligkeit macht sich dann irgendwie in mir breit. Die passt so ein bisschen zu dem Spazierengehen von Maike. Wir haben jetzt quasi geballte pastorale Erfahrung hier in dem Podcast gerade. Was habt ihr noch für Gedanken zu Ritualen, zu Verabschiedungen, zum Tod nach unserem Gespräch? Was möchtet ihr den Hörenden noch mitgeben an guten Gedanken? Mir ist es immer total wichtig, dass die Menschen irgendwie mit guten Gedanken aus diesem Podcast gehen. Und dazu habt ihr jetzt quasi nochmal die Möglichkeit, nochmal ganz direkt etwas weiterzugeben, was euch vielleicht ganz persönlich wichtig ist oder was ihr so aus unserem Gespräch mitgenommen habt oder jetzt irgendwie so an Gedanken noch da sind.
Also was ich gerne mitgeben möchte, ist, trau dich kreativ auszuprobieren, was dir gut tut an kleinen und großen Ritualen, die dir in den Sinn kommen oder die du vielleicht mit anderen Menschen, mit denen du dich traust, darüber zu sprechen, auch mal ausprobieren kannst, weil das Beste, was man tun kann, ist immer wieder dran zu bleiben und auszuprobieren. Was hilft mir gerade für die Verbindung? Was hilft mir, mir Raum zu geben, meiner Trauer Raum zu geben, mich zu verbinden mit der Person, mich zu verbinden auch mit Trost und mit dem, was uns hält in dieser Welt? Da gibt es nicht so richtig oder falsch. Und deswegen ist Ausprobieren das Beste, was man tun kann.
Das unterschreibe ich, wie sagt man, uneingeschränkt. Maike und ich haben uns ja oft zusammengesetzt und wir haben jetzt gar nicht so viel davon erzählt, aber wir haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Dein Leben, Dein Moment und haben versucht auch über diese Sphäre des Todes Geschichten zu sammeln, die uns beiden begegnet sind. Und ich habe in einer zum Schluss was aufgeschrieben, was mich oft in Gedanken begleitet hat, nämlich so ein bisschen die Botschaft. Also ich habe ja gesagt, ich habe oft erlebt, dass Menschen so vom Hinübergehen sprechen und dass jemand dabei ist, der ihnen hilft. Und ich habe versucht, diese Botschaft des Engels mal in Worte zu fassen. Dann würde die einfach zum Abschied an alle, die zuhören, weitergeben. Vielleicht tröstet es den einen oder die andere auch. An alle, die jemanden verloren haben, irgendwo da draußen in der Dunkelheit. Auf einer Allee, im summenden und doch so schrecklich stillen Krankenhaus. Auf hoher See, in Seelennot oder im Federbett mit den großen weißen Kissen. Ich sehe dich jede Nacht, wenn ich meine Runde drehe, wenn ich meine Augen weit aufreiße und diejenigen suche, die Trost brauchen. Ich weiß nicht, ob du mich spüren kannst, ob du weißt, dass ich derjenige bin, den man abgebildet hat in den Kirchen, auf den Gräbern oder auf den Schlüsselanhängern, die Liebende füreinander in der Stadt kaufen. Ob du weißt, dass ich dich jeden Abend bedenke? Ich wende mich dir zu, ich glaube, du schläfst beinahe. Wenn dich die Angst vor dem nächsten Tag oder der Schmerz des Verlustes quält und wenn du nicht aufstehen kannst und den Weg in den Alltag nicht mehr findest, dann denk an das Versprechen, das ich dir zugeraunt habe. Wann hast du mir ein Versprechen zugeraunt? Immer wieder raune ich dir dieses Versprechen zu. Wenn der Mond aus dem Nachthimmel hervortritt, wenn sich die Wolken zu Luftschlössern oder Pferden formen, wenn sich die Sonne über den Baumwipfeln wiegt. Einmal sehen wir uns wieder. Bei jedem Tod werde ich meine Flügel ausstrecken und sie weit machen, weit, warm und groß, und euch unter meinen Flügeln mit nach Hause nehmen, sanft wie ein kleines Blatt im Wind, das zu seinem Ursprung zurückkehrt als Kind. Alle Wunden, die ihr abgekriegt habt, werde ich unversehrt machen. Ich werde euch tragen und der Urschlag der Zeit wird an euch vorbeirauschen, aber 1000 Tage wie eine einzige lichte Sekunde. Alles wirst du noch einmal mit anderen Augen sehen. Deine Eltern, als sie dich das erste Mal im Arm hielten. Den Brief, dessen Worte dich damals so verunsichert haben. Das, was dir der Weizen auf dem Feld sagen wollte. Oder die alte Inschrift an der Felswand. Zuletzt dich selbst, schön und von allem Eise befreit. Du musst dich darum nicht fürchten. Niemand von euch. Denn ich werde leuchten lassen mein Angesicht und anstrahlen die Klarheit unseres Gottes und seine ununterbrochene Nachricht an dich ununterbrochen flüstern. Einmal sehen wir uns wieder. Du musst dich darum nicht fürchten.
Vielen lieben Dank, liebe Emilia. Vielen lieben Dank, liebe Maike. Voll schön, dass ihr zu Gast wart und dass ihr mit mir gesprochen habt. Habt's ganz gut und vielen lieben Dank für eure guten Gedanken und Worte.
Danke dir, Jana. War schön.
RefLab.